willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Wir sind gerade im neuen Jahr angekommen, beziehungsweise wir nehmen natürlich noch im alten Lauf. Wir haben gerade die Weihnachtstage durch und bei letzten ein, zwei Folgen wieder gemerkt und der kurzen Pause, wie sehr mir das Podcasten gefehlt hat. Insofern freue ich mich sehr, dass ich dieses Jahr damit weitermache und viele spannende Themen, viele spannende Gäste zu Gast haben werde. Auch heute wieder. Tatsächlich, der Gast war schon mal bei mir und es ist die meistgehörte Folge in meinem Podcast. Und die Lache verrät es auch schon. Ist der großartige Ben Bauer und freue mich sehr, lieber Ben, dass du wieder da bist und wir ein zweites Mal was zusammen aufnehmen.
Servus. Freue mich natürlich auch sehr. Nicht nur, dass es die meistgehörte Folge ist. Vielen Dank für die Blumen auf jeden Fall schon mal. Aber natürlich immer cool, mit dir zu quatschen und sich vielleicht auch mal ein anderes Thema rauszusuchen als letztes Mal.
Unbedingt. Und ich muss auch sagen, ich glaube, das ist ein Paradebeispiel mit dir, wie sich das Podcasten in Verbindung mit dem Netzwerken einfach zu einer wirklich bereichernden Geschichte entwickelt hat. Ich weiß nicht, ich schätze jeden Austausch, den wir ja auch darüber hinaus haben. Es ist ja nicht, dass wir zwei Podcasts aufgenommen haben, sondern uns auf verschiedenen Messen mal getroffen haben, dass wir hier und da einfach mal telefoniert und gequatscht haben. Ich glaube, es ist ein wirklich schönes Beispiel, wie man ein Netzwerk aktiv und positiv weiterentwickeln kann, dass es dann eben auch wirklich positiven Einfluss auf das eigene Vorankommen haben kann.
Absolut.
Wenn für die zwei, drei Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben und noch nicht wissen, wer du bist, kannst du noch mal zwei Sätze zu dir sagen, was du machst, wo du herkommst?
Ich bin Ben, ich bin Head of Sales bei Workflex. Man hört schon, ich komme nicht aus dem Norden Deutschlands, sondern eher aus dem Süden, aus Niederbayern, nähe Passau. Hatte eine verhältnismäßig, ich würde sagen, schnelle Sales-Karriere. Ob die steil ist, muss man für sich selber beantworten. Bin jetzt so 9 Jahre im Vertrieb und alles mitgemacht vom IC, Teamlead, Managing Director und jetzt eben Head of Sales bei Workflex. Und mir ist es besonders wichtig, dass wir authentisch verkaufen in meinem Team, dass wir nicht oversellen. Und das führt mich dann auch immer zu Leuten, die das Sales jetzt auch am richtigen Fleck haben. Deswegen glaube ich, bin schon das zweite Mal hier.
100%. Sehr, sehr cool. Beim letzten Mal habe ich dir eine Frage gestellt, die ich dir auch dieses Mal stellen werde zum Einstieg, weil ich sie jedem Gast stelle. Bin gespannt, ob du das Gleiche sagst oder vielleicht eine andere Antwort parat hast. Was denn für dich die unbequemste Wahrheit im Sales ist und wie du für dich damit umgehst? Vielleicht ist es nicht die unbequemste, sondern eine weitere unbequeme Wahrheit.
Ja, eine weitere unbequeme Wahrheit. Letztes Mal habe ich definitiv was anderes gesagt. Dieses Mal würde ich sagen, du kannst als Manager nicht jeden deiner Mitarbeiter happy machen. Nicht schön, unbequem, aber ist, glaube ich, so.
Hundertprozentig. Es war auch eine Lektion, die ich irgendwann in meinem Leben lernen musste. Und ich glaube, das bringt uns auch gleich ins Thema rein, über das wir heute sprechen möchten, was ja so ein bisschen dieses Thema Leadership ist und auch die Erfahrung, die wir da gemacht haben. Wie hast du das für dich herausgefunden oder wie gehst du für dich damit, dass du nicht jeden in deinem Team happy machen kannst in dem Sinne oder dass du nicht für jeden der perfekte Manager sein kannst?
Dass ich nicht für jeden der perfekte Manager sein kann, das ist nichts, was mich großartig stört, würde ich sagen. Natürlich ist es nicht schön, aber ich bin auch nicht jedermanns Freund oder jeder Frau's Freund. Also es mag mich halt nicht jeder sozusagen. Da wenn du halt in einem Konstrukt bist, wo man irgendwo voneinander abhängig ist, ich von meinem Team und mein Team von meiner Expertise, von meiner Qualität, hat es natürlich ein bisschen anderen Geschmack sozusagen. Und ich glaube, dass man ein Stück weit an einer Stelle akzeptieren muss, dass sich Dinge halt teilweise bedingen. Ich meine, wenn ich nur einen Platz habe zum Befördern, sage ich jetzt mal, und es wären aber drei sinnvoll, dann habe ich trotzdem nur einen Platz und muss zwei Leute enttäuschen. So ein bisschen wie wenn ich eine Fußballmannschaft, kann ich auch nur 11 Leute aufstellen sozusagen. Und ich glaube, dass ich so ein bisschen akzeptieren musste über die Zeit, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass du überhaupt ein Konstrukt hast, dass alle happy sind. Und dass ich mit diesem negativen Feedback, das auch häufig gar nicht, wenn es negativ ist, auch gar nicht gemein ist oder so, sondern einfach, okay, das stört mich oder das fand ich nicht schön oder so, auch immer, genauso umgehen muss, wie wenn ich gefeiert werde für eine Entscheidung.
Ja, ich glaube, das Wichtige ist, gerade wenn man das erste Mal in Führung geht oder dann die erste Führungserfahrung gesammelt hat, sich zu überlegen, natürlich nicht nur, wie führe ich, welche Art von Manager oder Leader bin ich, welche Kultur habe ich, sondern auch, für wen ist es die richtige Kultur? Ne? Wen will ich in meinem Team haben und wie muss ich diese Person eben führen? Gerade weil jede Person ja eben auch komplett anders ist.
Genau. Das ist, man könnte es sich jetzt leicht machen und sagen, ich suche mir jetzt lauter die so sind wie ich, so von der Art und Weise. Weil dann kann ich einfach irgendwie den Fuß voll aufs Gas treten und dann werden wir das schon rocken. Aber auf der anderen Seite nimmst du dir halt sehr viele Potenziale, wenn du so ein Team aufbaust, das sich so sehr ähnelt. Und ich glaube auch nicht mehr dran, dass sich im Vertrieb alle irgendwie so krass ähneln müssen, dass jeder irgendwie eine Rampensau sein muss oder besonders extrovertiert oder ähnliches so. Was ich über Zeit ein bisschen verändert habe, ist, dass ich mir sogar bewusst Teams suche, die sehr heterogen sind, wirklich stillere Typen, einen anderen Teamlead-Typ, der anders ist als ich, vielleicht Personen, mit denen ich mich vielleicht nicht mal notwendigerweise anfreunden würde, aber das ist vielleicht ein Puzzlestück, das meinem Team gerade fehlt. Und was man sich natürlich damit schon ins Haus holt, wenn nicht alles von der gleichen Stange ist, dem Ben-Kleiderschrank, sagen wir mal, ist, dass dir das eine oder andere Kleidungsstück mal unbequem wird, sozusagen, oder unbequem ist, oder ich da ein bisschen meinen Stil anpassen muss. Und das spüre ich auf jeden Fall.
Definitiv. Was ja auch im Prinzip das Thema ist, über das wir heute sprechen wollen. Ich habe da in einer, ich glaube, es war in einer Podcast-Folge, die du aufgenommen hast. Für die es nicht wissen, Ben ist natürlich auch Podcaster. Und da ging es, glaube ich, darum, A, wie halte ich mein Team accountable? Aber auch das Thema, wie viel Druck gebe ich meinem Team weiter? Auch so Themen, die da so unbequem werden, sind wahrscheinlich dann, hey, was macht man mit Low Performance, wie geht man damit? Aber auch, wie viel von diesem Druck gebe ich weiter und wie viel halte ich selber im Zweifel auch weg? Und welchen Preis, ne? Das mal einzuleiten, ich habe den Fehler gemacht bei BookingKit damals, gerade frisch gestartet, dann kam natürlich Corona, BookingKit hat Tickets für die Erlebnisindustrie verkauft. Also ging natürlich Umsätze.
Nicht mehr so viele.
Genau, also wir waren komplett im Survival-Modus und hatten natürlich dann erstmal 2, 3 Katastrophenmonate. Wenn du gerade neu anfängst, machst du natürlich viel Druck. Wir haben dann ein Pivot gemacht und hatten einen Rekordsommer und im Endeffekt ging das alles ganz gut aus. Damit konnten wir den nächsten Lockdown dann auch wieder ausgleichen. Aber ich habe zum Beispiel einen Fehler gemacht und ich habe den Druck komplett abgefangen, was meine eigene mentale Gesundheit so ein bisschen gefährdet hat, zumindest mal, oder in Ungleichgewicht gebracht hat. Von daher sehr, sehr spannend, ich glaube, genau auf diese Themen heute mal einzugehen. Wie formuliere ich da auch jetzt eine Frage? Das war das der erste Gedanke. Nein, aber ich glaube, vielleicht mal die erste Frage. Was ist dein Take auf Leadership im Kontext von A, Self-Leadership und B, Team-Leadership? Also, wie viel gibst du weiter an Druck? Hast du Grundsätze, wie du dein Team accountable hältst, wie du sie führst? Und wie du dich selber halt auch aus der Schusslinie hältst oder wann du dich reinwirst?
Ich glaube, ich habe mich in der Vergangenheit, ähnlich wie du, einfach bei einem Series A, Series B finanzierten Startup zu sehr reingeworfen. Also habe ich, glaube ich, jeden Kugelhagel abgefangen, grinsend, der ging. Haben mir auch nicht gut getan, muss man ganz ehrlich sagen. Weder körperlich noch mental. Noch bin ich mir heute sicher, ob es dem Team geholfen hat. Weil ich da nämlich, man muss sich ein bisschen so überlegen, was ist denn das Lasten- und Pflichtenheft jeder Rolle sozusagen? Was ist denn so, was habe ich verdient und was soll ich kriegen und was muss ich dafür abliefern? Und ich glaube, dass man als Manager Gefahr läuft, das eine oder andere zu viel zu fordern oder zu viel abzufangen, weil man so ein bisschen sich nicht mehr sicher ist, was das eigene Lasten- und Pflichtenheft ist. Was meine ich damit? Ich bin als Manager in eine Rolle gerutscht, wo ich aber selber noch Accounts hatte. Dann war es eine ganze Weile, wo ich sage, die Großen mache ich selber, das ist wichtig für die Company. Wem gebe ich was? Und wenn Druck auf mich kam, leite ich den durch sozusagen oder nicht, was ich nicht getan habe, was ich auch heute noch nicht tue. Aber es ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig am Anfang so ein bisschen zu erkennen, okay, wessen Rolle hat denn was zu tun? was soll sie kriegen, was soll sie leisten. Und ich glaube, dass das was ist, was man so ein bisschen am eigenen Leib erfährt, manchmal irgendwie einfacher, manchmal irgendwie härter. Aus meiner Sicht, und ich, so wie ich es höre aus deiner, habe ich es eher hart erfahren und habe dann halt geguckt, okay, die Rolle, sagen wir mal, eines Account Executives ist am Ende des Tages Umsatz zu bringen. Und jetzt muss ich gucken, was ist in diesem Konstrukt meine Rolle? Meine Rolle ist wahrscheinlich nicht, für den einen Deal zu closen. Meine Rolle muss aber auch nicht notwendigerweise sein, jemanden, der gerade irgendwie mental am Boden ist, zu peitschen. Und jetzt muss ich einfach mal gucken, okay, was mache ich denn als Manager? Und ich glaube, am einfachsten ist irgendwie zu enablen, zu stützen, zu führen, Schläge zu erteilen, aber nicht deren Aufgabe zu übernehmen. Und das ist vielleicht der Bogen zu, wie halte ich die accountable? Sie haben eine klare Aufgabe, Umsatz zu bringen. Mein Job ist, sie enablen, das zu tun. Das kann mal sein, dass ich auf den Deal mit reinspringe. Das kann mal sein, dass es knallt. Aber ich glaube, das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert dann über die Jahre, in denen ich das mache. Wobei der Grat zu wandern immer schwierig ist, to be honest.
Hundertprozentig. Ich glaube auch immer, dass das große Missverständnis ist, und ich glaube, das kam auch in einer deiner Folgen raus, also dieses Thema, was ist Management, was ist Leadership? Mhm. Weil wir können im Endeffekt die Prozesse, die Pipeline, die Systeme, die wir haben, das kannst du alles irgendwie managen, aber die Leute, die du hast in deinem Team, die musst du eben führen, die musst du coachen, weiterentwickeln. Und ich glaube, das sind zwei komplett unterschiedliche Dimensionen, in denen du quasi in deinem Day-to-Day operieren musst.
Mhm. Ich glaube auch, also wenn ich mich selber betrachten würde und muss mich selber bewerten, dann glaube ich, bin ich eine ganz ordentliche Führungskraft, aber noch kein guter Manager. Was meine ich damit? Managen ist für mich was, okay, da geht es viel auf Zahlen. Habe ich denn die richtige Quota gesetzt? Habe ich das richtig enabled? Haben die überhaupt die Möglichkeit, so viele Deals abzuschließen? Wie reagiere ich, wenn irgendwie nach der Demo alles lost geht oder was weiß ich? Das sind Dinge, da lerne ich noch sehr viel, lerne ich täglich, lerne ich auch von anderen starken Leuten und vom Peer-to-Peer-Austausch. Wo ich glaube ich, und da kann sein, dass man da so ein bisschen reingeboren wird, dass man das nicht so eine Art und Weise lernt. Im Führen habe ich kein Problem zu sagen, passt auf, das machen wir jetzt. Ich glaube, das ist möglich und ich werde euch unterstützen. Wo reinzugehen in irgendeinen Dschungel, der heute dunkel und nicht einsichtig ist und ich halt die Machete, ist nicht das Problem, das ich habe. Und ich habe auch mit der Zeit erkannt, dass viele dieses Selbstbewusstsein und diese breite Brust schätzen. Und diese breite Brust, die muss aus meiner Sicht auch dann da sein, wenn ich Angst habe. Weil wenn ich Angst habe als der Konstrukt dieses Konvois, dann werden die erst recht nicht irgendwie in die richtige Richtung laufen oder überhaupt in die Richtung laufen, sondern dann kauern die mit mir in der Ecke sozusagen. Das heißt, mit Führen habe ich wenig Problem. Die Frage ist, wie viele Kugeln steckt man da ein? Und die Frage ist auch, wenn man ins Thema Management geht, laufe ich immer in die richtige Richtung.
Ich muss fairerweise sagen, im Thema Management bin ich wahrscheinlich auch nicht der allerbeste Ansprechpartner, weil es mir ähnlich geht wie dir. Also ich glaube, ich kann gut führen und Team zusammenhalten, in die richtige Richtung, in die richtige Richtung navigieren, alle gemeinsam, den Teamzusammenhalt fördern, dass wir dann auch unsere Ziele wirklich, wirklich erreichen, alle Bock drauf haben. Aber wenn es Prozesse geht, Systeme, Zahlen auf die zweite Stelle nach dem Komma zu äxeln, um dann irgendwie die richtige Entscheidung abzuleiten, dann kann ich das, aber dann fällt es mir zumindest mal sehr schwer. Und es ist nicht unbedingt meine Komfortzone, in der ich mich bewege, sagen wir es mal so.
Kann ich verstehen, und das ist auch tatsächlich sowas, ich glaube, so rutscht man ein bisschen rein. Ich glaube, so in deine ersten Leadership-Rollen, ich bin zumindest reingerutscht, weil die Menschen von alleine zu mir kamen und haben gesagt, wie close du denn so viel? Und jetzt bin ich kein ängstlicher Mensch. Ich habe dieses Wissen geteilt, mal ja heute auf LinkedIn und so weiter, weil schadet mir ja nicht. Ich kann jemandem anderen auch sagen, wie ich es mache. Da muss man erst mal gucken, okay, wie machen die das nach? Und im Endeffekt schadet es ja nicht meinen Sachen sozusagen. Und dann hat sich so ergeben, dass ich Teamlead wurde, indem mir hinterher dieses Label umgehängt wurde. Eigentlich war ich schon Teamlead dieser Leute, weil sie kamen ja schon und haben sich sozusagen anleiten lassen. Ob das jetzt schon führen ist, weiß ich nicht, aber sie haben sich anleiten lassen. Und dann bin ich so ein bisschen in diese Rolle reingerutscht und ich meine, du hast ja erstmal kein Führungskräfte-Coaching, kein Studium, du hast nichts, wo du sagst, okay, so wird's gemacht. Das Einzige, was du ein bisschen hast, ist so dein eigenes Wertekostüm zu sagen, okay, so möchte ich Menschen behandeln. Auch das, also sind wir mal ehrlich miteinander, ich habe ein Wertekostüm, wie ich weiß, ich möchte Menschen behandeln. Aber ich habe es, glaube ich, jetzt bin ich 35, ich glaube, viele Jahre nicht immer hingekriegt, Menschen ordentlich nach diesem Kostüm zu behandeln. Auch dieses Jahr nicht und vielleicht auch nicht nächstes Jahr. Weil man selber mal gestresst ist, weil man selber mal traurig ist, weil es einfach selber mal schwierig ist. Aber das ist mir so schon ein Stück weit sehr wichtig, dass ich berechenbar bin, nennen wir es, berechenbar für andere Personen. Dass die zumindest sehen, okay, der läuft eine Zickzack oder okay, ich kriege nicht die gleiche eine unterschiedliche Antwort auf die gleiche Frage, je nachdem, was er halt für ein Shampoo hat. Es ist mir schon wichtig, dass die sehen, okay, was ich von Ben kriege, ist zumindest erwartbar. Kann sich über die Zeit verändern, aber es ist mir wichtig in der Führungsposition, dass sie das sehen. Auch wenn sie wahrscheinlich nicht immer happy damit sind, was sie kriegen.
Finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Geht auch in die Richtung, sich zu fragen, welche Führungskraft möchte ich sein, welche Werte möchte ich haben und dann eben sehr, sehr offen, klar, transparent auch mit dem Team zu kommunizieren. Was sind denn die Dinge, für die du stehst? Und was ist die Erwartungshaltung, die du an Leute hast? Und wie sollen sie, mit welchen Themen können sie zu dir kommen und mit welchen vielleicht im Zweifel eben auch nicht? Oder wo haben sie ihren kompletten Entscheidungsspielraum und wo möchtest du beispielsweise einbezogen werden oder als Company, je nachdem? Und das eben aber auch entsprechend klar, transparent zu kommunizieren, dass eben, ja, ich glaube, die Erwartungshaltung und dann B auch umgekehrt, ne? Was erwartet jeder Einzelne von dir? Das muss ja auch klar kommuniziert werden, dass du jeden Einzelnen bestmöglich eben enablen kannst, supporten kannst.
Und was sie von mir erwarten, das kriege ich oftmals erst nur über die Zeit mit sozusagen. Weil es läuft jetzt keiner rein, du kannst jetzt schon mal eine Bewerbung fragen, hey, wie wirst du hier Spaß haben, wie wirst du hier Erfolg haben, wie arbeiten wir gut zusammen. Aber das kriegst du erst nur über die Zeit mit, manchmal, weil sie es sich vorher nicht sagen trauen, manchmal, weil sie es erst im Ärger dir kommunizieren. Manchmal, weil sie es erst in einem gewissen Vertrauen dir kommunizieren. Manchmal, weil sie es genau wie ich auch manche Sachen einfach vorher noch nicht wissen, sozusagen. Und da ist dann eine sehr große Schere für mich da, muss ich sagen, was kann sein, was das Team erwartet und was erwartet die Organisation von mir. Sprich, ich muss eine Organisation leiten, ich muss Revenue bringen. Jetzt kann es schon sein, dass eine Person erwartet, sie wird befördert, wenn aber in meiner Einschätzung eine andere befördert werden sollte, damit das besser für die Organisation ist, ist es natürlich ein schmaler Grat, was mache ich jetzt? Und im Zweifel bin ich von der Organisation angestellt, denen Revenue zu bringen. Das heißt, da steht das Team teilweise hinten an. Und ich glaube, dass man dann als Manager in Schmerzen läuft, wenn man es genau andersrum macht. Wenn man sich mehr dem Team zugehörig fühlt, als der Organisation, wenn man es nicht schafft, diesen Grad zu wandern. Wenn ich nur sage, okay, ich bin nur für Workflex da, dann schaffe ich einen Schaden vielleicht fürs Team. Wenn ich nur sage, ich bin nur fürs Team da und jetzt setzen wir ihnen die Quota runter, weil die sind alle so traurig und haben sie nicht erreicht, schade ich vielleicht der Organisation, weil es wäre vielleicht möglich gewesen. Und ich glaube, dass ich sehr stark in die Schmerzen gelaufen bin, damals bei Yokoi, als ich es zu sehr im deutschen Team gesehen habe, zu sehr, das ist meine Family. Und dann habe ich angefangen, krass diese Kugeln abzufangen, obwohl ich vielleicht hätte auch mein eigenes Handeln hinterfragen sollen oder obwohl ich hätte auch mal gucken können, okay, was ist denn überhaupt möglich und was hätte denn das Gleiche unterm Strich für die Organisation und fürs Team?
Ich finde das ein super schwieriges Thema. Wie gewichtest du dich zwischen, gerade im mittleren Management, zwischen den Interessen der Organisation, der Company, für die du arbeitest, aber auch den individuellen Interessen und dem den Teaminteresse. So am Ende ist ja das Allerwichtigste, und ich glaube, da bröckelt es bei den meisten Organisationen auch schon, dass wir komplettes Alignment haben der Ziele und der Erwartungshaltung und dass wir alle 100% in dieselbe Richtung laufen. Weil dann ist eben genau das idealerweise in so einem Gleichgewicht, dass, wie sagt man so schön, dass es kaskadiert, dass du eben mit den Unternehmenszielen auch jede einzelne Person dass du das Ziel der Organisation entsprechend auf jede einzelne Person runterbrechen kannst. Mhm. Und idealerweise natürlich auch so, dass es erreichbar ist. Und ich glaube, das ist auch wirklich das Wichtige, dass wir nicht einfach so hingehen und sagen, ja, wir nehmen jetzt Ziele von oben und geben sie einfach nach unten weiter, sondern dass du eben in deinem Handlungskreis als Leader sagst, hey, für mein Team, was bedeutet das eigentlich? Und was bedeutet das für jeden Einzelnen? Da muss einer am Ende im Monat 119 Deals machen. Ja, easy.
Nee.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, genau. So, das, also,
ja, bitte.
Das ist genau das, was du sagst. Es ist halt, es ist schwierig, gerade ich bin ja oft in Startup Scale-Up und da ist es auch schwierig, das zu bemessen, weil du hast keine Datengrundlage. Das heißt, ich kann jetzt easy sagen, okay, letztes Jahr haben wir irgendwie so und so viel geholt, nächstes Jahr könnte es dann so viel sein, aber du hast keine Datengrundlage, du kannst es ja nur schätzen. Und dann ist es mir auch schon passiert, dass ich zum Beispiel dieses Jahr habe ich zweimal die Ziele runtergesetzt fürs Gotteteam. Einfach runtergesetzt, weil sie schlecht gesetzt waren. Punkt. Nächstes Jahr, glaube ich, sind sie besser gesetzt und dann möchte ich auch, dass sie da drüber springen, weil ich habe jetzt nochmal Daten von einem Jahr mehr. Ich kann sehen, wie war die Entwicklung auch in Prozent. Ich kann ungefähr abschätzen über so Konstrukte wie eine Deploy Quota, wie wird sich das verändern oder wie viel Zuwachs hatten wir auch im Marketing und Co. Wie könnte sich das verschieben? Was müssen sie selbst dafür tun, zum Beispiel aufbauen oder ähnliches? Dieses Mal ist es leichter, die Ziele der Organisation runterzubrechen. Und es ist auch leichter, der Organisation, in dem Fall meinem Vorgesetzten, zu sagen, das wäre nicht realistisch oder das brauche ich dafür. Und dann haben wir irgendwo das Last- und Pflichtenheft zwischen meinem Vorgesetzten und mir, was wieder ein anderes sein kann, wie hält der mich accountable.
Hundertprozentig. Und ich finde, auch an der Stelle kann man die oder muss man auch die Balance finden, die Accountability weiterzugeben an jeden Einzelnen im Team. Also ich habe immer, so wie ich mich hinsetze und meine Jahresplanung mache, jetzt vielleicht schon einen Ticken zu spät. Wir hatten teilweise bei Eventbrite die Jahresziele dann erst irgendwann Ende Januar. Und ich sehe so, nach dem Kickoff und Co., ja gut, wie soll das jetzt funktionieren? Aber sich halt hinzusetzen und jeden Einzelnen auch accountable zu halten, sich einen Jahresplan zu machen, beziehungsweise den man dann auch runterbrechen kann, natürlich auf Quartale oder Monate, dass sich auch jeder im Team eben Gedanken macht, hey, Stichwort Zielerreichung, was will ich erreichen? Gar nicht mal unbedingt, also mindestens, wie erreiche ich das Ziel, was ich bekommen habe? Viel, viel besser eigentlich, was möchte ich denn aber wirklich erreichen und warum? Eher zu sagen beispielsweise, was möchte ich verdienen nächstes Jahr? Was möchte ich parallel, wohin möchte ich mich weiterentwickeln? Und das dann auf jeden Monat runterzubrechen, zu sagen, okay, was bedeutet das eigentlich? Und dann bist du ganz, ganz schnell genau da, was du gerade bei dem, was du gerade sagtest. Was bedeutet das denn an Aktivität? So. Mhm. Wahrscheinlich kann ich mich nicht auf Inbound ausruhen. Wahrscheinlich muss ich Wege finden, um an neue Kunden ranzukommen. Wie mache ich das? Was will ich versuchen? Was teste ich? Was hat bisher gut funktioniert? Was sollte ich vielleicht lieber nicht machen? Und dann kannst du auch wirklich hingehen in Sachen Management und Führung und eben bewusst beides, aber sehr, sehr gezielt und sehr bewusst supporten.
Ja, genau. Und das ist halt wichtig, dass ich Ihnen Ziele setze, die da auch irgendwie verständlich sind und die machbar sind. Und auf die ich sie dann, wir sagen sie immer so schön, accountable halten kann. Und was meine ich damit, accountable halten? Das klingt immer so fies, als möchte ich irgendwie, keine Ahnung, möchte ich sagen, okay, das habe ich aber gesagt und das musst du es auch liefern. Ja, weil sie müssen halt auch Dinge liefern dafür. Aber dafür muss ich ihnen am Anfang von ja irgendwie sie enablen als Manager. Was bedeutet das denn? Jetzt haben wir, ich mache mal irgendwie eine Rechnung ins Blaue. Sagen wir mal, ich weiß irgendwie, dass meine Pipeline nächstes Jahr irgendwie aus 60% aus Quellen kommen wird, die kein Outbound sind. Partner, Inbound, Events, weiß der Geier. Dann weiß ich, 40% müssen Outbound sein. Dafür habe ich noch eine Handvoll BDRs, die können vielleicht diese 40% der Pipeline noch irgendwie 15 erledigen. Dann weiß ich ja schon, ich muss 25% selber erledigen. Und diese Rechnung lege ich Ihnen hin, in den Businessplan, Victory Plan, you name it. Dann sage ich, schau, das müsstest du tun. Zeit dafür ist aus meiner Sicht vorhanden. Ich war auch AI, ist gar nicht so lang her. Ich kann mir gut vorstellen, dass du das mit so und so viel Aufwand hinkriegst. Und dann, was ich schon tue, ist zum Beispiel ein Monthly zu haben, das dauert nur 10 Minuten, ist abseits von eben One-on-One oder ähnliches, wo wir sagen, hast du das gemacht? Ja, klasse. Hast du das nicht gemacht? Wieso nicht? Warum hast du deine Pflichten nicht erfüllt? Es ist mir schon wichtig, weil ich mache das, sage das manchmal despektierlich, im Vertrieb hast du ja Glück, irgendwie bezahlt zu werden dafür, dass du nur reden, zuhören musst, mal eine Excel ausfüllen und ab und zu eine PowerPoint. Das sage ich jetzt mal frech. Es gibt auch schwierigere Berufe sozusagen und es gibt auch Berufe, da ist es vielleicht greifbarer, was ich meine. Habe ich jetzt zum Beispiel eine Schreinerei und ich bin der Schreinermeister und habe irgendwie Menschen darunter, die zum Beispiel einen Tisch machen sollen. Und dann sage ich, okay, normalerweise brauchst du für einen Tisch 3 Tage, Chris, und jetzt ist Montag, du hast ja gerade eh nichts zu tun ansonsten, dann solltest du den dann bis Mittwoch spätestens Donnerstag fertig haben. Wenn du den Freitag nicht fertig hast, dann bin doch nicht ich schuld. So. Aber im Vertrieb ist es häufig so, das ist dann zum Manager gelegt worden. Das Ziel ist blöd oder das ist schwierig oder mir wurden nicht genug Holzpfähle geschliffen für den Scheißtisch. Und da brauche ich schon diese Waage, muss man schon irgendwie einhalten. Okay, wer hat denn was zu tun? Und das mag dann manchmal ruppig erscheinen, aber auf der anderen Seite, glaube ich, bedingt es die Fairness. Ich muss nicht diesen Tisch schleifen und ich muss ihn auch nicht zusammenleimen für jede Person.
Das stimmt, wobei ich finde, auch da, es gab so ein schönes Zitat, ich glaube, das hat auch Dominik Blank hier im Podcast gesagt, es ist nicht deine Schuld, aber deine Verantwortung. Und das gilt auf jeden einzelnen AE, auf jeden einzelnen SDA, es gilt im Marketing, es gilt auch im Product und es gilt für mich in der Gesamtheit meines Teams, für das, was in diesem Team passiert. Das heißt, ich selber halte natürlich als Manager oder als Leader jeden Einzelnen in meinem Team für seine eigenen Ziele accountable, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, zu sagen, hey, du hast das und das geplant, das und das hast du gemacht, das hast du nicht gemacht, why not? So, ne? Was machen wir nächsten Monat, nächstes Quartal anders und was brauchst du von mir? Auf der anderen Seite, wenn ich accountable gehalten werde gegenüber meiner Gesamtnummer, die ich als Führungskraft habe, von beispielsweise dann einem CSO oder was auch immer, ist es ein anderes Gespräch, weil ich mich dann auch immer vor mein Team stelle und sage, nein, es ist meine Nummer. So, es ist meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist als Führungskraft, dass die Gesamtheit meines Teams über diese Zahl kommt. Und wenn das nicht jeder Einzelne in meinem Team macht, dann muss ich entscheiden, wie ich damit umgehe. Und dann muss ich mich accountable halten. Habe ich alles dafür getan, dass jeder in meinem Team dieses Ziel erreichen konnte. Und wenn dann zwei Leute in meinem Team sind, die beispielsweise ihre Ziele nicht erreicht haben, jetzt nicht mal 20% nicht, sondern vielleicht auch mal ordentlich verfehlt, ist ja die Frage, warum? Habe ich falsch gemacht? Was kann ich anders machen? Das ist aber ein Gespräch, was ich trotzdem anders mit meinem Team führen würde. Weil da würde ich wieder das Gespräch führen mit, was machst du nächstes Mal anders? Was brauchst du von mir?
Ja, verstehe, was du meinst. Finde ich auch völlig fair, das so zu tun. Ich glaube, je größer dein Team ist, desto bessere Vergleichbarkeit hast du. Wenn du nur zwei AEs hast, dann kannst du auch nicht gut sagen, okay, was der Markt oder was die AEs. Also wenn du 10 hast, hast du eine gute Vergleichbarkeit. Was war wer in der Lage zu tun? Und dann kann man trotzdem sagen, schau, da ging es mal einem schlecht oder hatte private Probleme oder ähnliches. Da hört mich keiner, wenn das irgendwie in einem Rahmen ist, das wir unterstützen können. Es ist einfach was, wo ich sage, okay, wir sind gegenseitig füreinander da, weil es ist ja ein Team. Nur weil ich der Kapitän, Trainer, Coach, weiß der Geier bin, wie man es nennen will, wir sind gegenseitig füreinander da. Dieses Gefühl, das möchte ich schon, dieses Gespräch. Und dieses Gespräch kann ehrlich sein. Zum Beispiel hatten wir einen Fall mit einer, die irgendwie gesagt hat, sie könnte nächstes Jahr die Q1-Quote nicht gut erreichen. Und dann sage ich zu ihr, Name XYZ, du hast jetzt schon 5 Monate keinen Abbau mehr gemacht. So. Oder zumindest nicht so viel, wie andere das gemacht haben. Keinen stimmt nicht, aber weniger. Dann sage ich, du kannst unter anderem, es gibt bestimmt auch andere Faktoren, die sehe ich mir gerne an, aber unter anderem kannst du vielleicht diese Quote nicht erreichen, das werden wir dann sehen, weil du ab dem Sommer ein bisschen gechillt hast an einer Stelle. Du hast wunderbaren Umsatz gebracht, aber es war Zeit da, das zu tun, es war auch bei anderen Zeit da, das zu tun. Hilf mir, wie wir das verändern können. Und dann kann ich trotzdem hingehen und sagen, hey, ich boost dir den Januar mit 2 Inbounds und dann kommst du halt später wieder dran. Aber hol mir das auf mit dem Outbound, den ich von dir nicht gekriegt habe.
Yes, ich finde einen Punkt, den du vorhin angesprochen hast, spannend und ich würde gerne noch drauf eingehen. Und zwar meintest du, du planst basierend auf bestimmten Quellen, was zum Beispiel ein Outbound NAI machen muss. Sagen wir mal, Marketing liefert in der Theorie 50%. So, jetzt mein reales Szenario, was ich damals hatte bei Eventbrite, hieß es auch, ihr bekommt 50% der Pipeline durch SDRs, die andere Hälfte sourced ihr selber. Was, wenn die Hälfte ausbleibt, die von den SDRs, also sprich durch Marketing oder durch die Company kommen soll? Wie gehst du damit als AE um? Mein Take war immer, naja, ich plane eigentlich, dass ich zumindest mal 75-80% meiner Pipe selbst sourcen kann oder meiner Deals selbst closen kann, weil ich damit mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auf Zielerreichung komme und alles, was on top kommt, ist halt quasi Accelerator für Overperformance. Auf der anderen Seite, wenn man mir sagt, hey, das ist, so setzt sich dein Ziel zusammen am Ende, was du hast, so setzt sich dein Gehalt zusammen, was du verdienen wirst, dann geht ja genau der Teil, der ausbleibt, im Prinzip direkt in meine Tasche oder aus meiner Tasche raus. Vielleicht erste Frage, wie ist dein Take dazu? Die zweite Frage, die ich schwierig finde, wie führst du als AI dieses Gespräch? Wie adressierst du, dass dort noch was kommen muss?
Finde ich super spannend, weil es ein paar Punkte anschneidet, die in beide Richtungen accountable halten sind sozusagen. Und ich sage das auch zu meinen AIs. Es ist nicht leicht zu sagen, ich habe nicht viel von den anderen Sachen gekriegt, wenn ich meinen Shit nicht erledigt habe. Das heißt, es geht erstmal darum, dass ich das mir Mögliche tue. Und da gehe ich gar nicht so weit. Es ist nicht jeder so fleißig wie du und ich, Christi, dann sagen, okay, jetzt sind es mal 75%, das weiß ich mir selber, weil ich habe so Bock auf Sales und ich bin halt einfach einer, der draufballert. Und das müssen es ja auch nicht sein, weil man muss sich irgendwo davon verabschieden, dass jeder irgendwie den gleichen Ehrgeiz haben muss, wie man vielleicht als Manager und Co. hat. Wenn die sagen, eine 40-Stunden-Woche ist eine 40-Stunden-Woche und wenn es 35 wären, wäre es mir noch lieber. Vielleicht auch okay. Ist es nicht das, was du bevorzugt gerne im Vertrieb siehst, aber vielleicht auch okay. Aber wenn wir darüber gesprochen haben, was sie erleben wollen und wenn ich das für machbar halte, haben sie erstmal nur eine Diskussionsgrundlage mir gegenüber, wenn sie das erledigt haben. Dann sage ich, schau, ich kann mich darum kümmern, aber wo ist denn das geblieben? Da sind wir wieder bei, was sollte ich kriegen, was sollte ich bringen? Und auf der anderen Seite, und jetzt gehen wir von mir zu meinem Management, ich bin nicht zuständig bei Workflex für Marketing. Ich bin auch nicht zuständig für Customer Success und damit auch nicht für Customer Success Referrals. Ich bin zuständig für Partner zum Beispiel noch zusätzlich. Also kann ich mit dem Schuhpartner, der kann mir angezogen werden. Aber wenn wir eine Prognose gekriegt haben, was wohl kommt aus den anderen zwei Departments, gehe ich genauso die Etage höher und sage, hey Freunde, wir haben unseren Shit erledigt. Ich möchte meinem Team die Quote runtersetzen um das, was da fehlt. Dazu muss mein Team aber auch sein Shit erledigt haben. Und das ist dann genau das, das ist dann kaskadiert. Auch diese Pflichten kaskadieren. Weil dann muss man sagen, okay, das hilft uns nur dann, wenn jeder seinen Teil da reingekippt hat.
Ja, 100% und eine extrem schwierige Situation. Ich habe damals irgendwann gesagt, Leute, weißt du, was passiert? Also es gab viele, muss dazu sagen, es gab da ein bisschen, als ich angefangen habe damals, war ich der vierte Manager, der irgendwie nach in 3 Monaten in dieses Team reinkam. Mindset war so mittelmäßig und Frust war irgendwie hoch. Da hast du auch nicht gerade den leichtesten Start. Und die Zielerreichung war auch entsprechend irgendwo im Mittelmaß. Und man hat sich sehr auf Inbound ausgeruht. Das war eben eine, also ich hab 2 Sachen damals gemacht. Und das eine war, so versucht wirklich, das war das mit Abstand beste Meeting, was ich dann, glaube ich, in der Zeit hätte haben können. So, ich habe es damals, ich glaube, throw shit at the wall genannt. Also wir haben wirklich alles rausgefeuert, was irgendwie überhaupt nicht gut läuft. Und dann eben gesagt, okay, für jede Sache, die vielleicht für die Company verantwortlich ist, kommt aber auch eine, die wir selber in der Hand haben.
Cool.
Auf das Board. Und wir hatten nach im Prinzip, muss dazu sagen, es war dann Corona und wir waren im Lockdown und Umsätze im Ticketing gingen sowieso Richtung Null. Aber wir hatten dann eben eine komplette Hälfte an Themen, die wir alle erledigen konnten, die wir zuweisen konnten, wo dann jeder auch gesehen hat, hey krass, nach 2 Monaten, wir haben ja wirklich irgendwie 3/4 dieser Liste komplett abgearbeitet. Und das Zweite ist aber eben, gerade wenn wir das Thema haben, Outbound, was muss ich eigentlich tun? Ich habe am Ende Inbound genommen und habe die halt als eine Art Bonus gesehen. Bonus im Sinne von, ihr bekommt Inbound, wenn ihr eure Outbound-Pflichten erledigt habt. Und nicht unbedingt, dass ihr jeden Tag eure Meetings gelegt habt, aber zumindest, dass die Aktivität da ist und dass ich sehen kann, dass sie da ist. Meistens ging das darum, dass wir natürlich entsprechend eine Gesamtanzahl an Meetings gelegt haben. Und das kam ja durch die Aktivität. Und so haben wir dann auch für alle die Zielerreichung hochgeschraubt. Und die haben alle entsprechend mehr verdient durch die ganzen Inbounds, die dann aber entsprechend verteilt wurden. Und wer gesagt hat, hey, ich bin privilegiert, ich muss kein Outbound machen, ging es halt auch ganz schnell in die andere Richtung. Das ist dann aber auch so quasi Teil des Spiels.
Ist sehr cool, finde ich extrem spannend. Das ist nämlich ein geiles Accountable halten. Ich habe das ähnlich radikal gemacht. Nicht nur mit Inbounds habe ich schon mal Vereinzeltes gemacht, wenn einer oder eine komplett gekippt ist. Habe ich gesagt, dann gibt es einmal 1-2 Monate keine Inbounds, dann musst du das arbeiten. Finde ich jetzt ein Mittel, was funktioniert, auch wenn es manchmal ein bisschen heftig ist. Was ich auch getan habe, allerdings mit Vorwarnung, weil ich mag es nicht so gern, wenn man irgendwie dem Kleinkind sagt, du gehst jetzt ins Bett. Sondern ich mag es gerne, wenn man sagt, hey, noch eine Folge und dann gehen wir ins Bett, weil ohne Vorwarnung finde ich Management immer ein bisschen hässlich. Ja. Dann habe ich gesagt, ciao, mutmaßlich werden die Quotas runtergestellt fürs nächste Quartal. für diejenigen, die ihr Abbahnziel an Aktivität erreicht haben. Das heißt, 3 oder 4 haben ihr Ziel nicht runtergestellt gekriegt, weil sie nicht fleißig genug waren. Das heißt, die Konsequenz, die mussten sie dann selber ausbaden. Lasten und Pflichten kann ich nur wiederholen, aber halt nicht irgendwie so aus einem schlechten Duschgedanken von mir und heute bin ich ausgerutscht und jetzt bin ich gemein zu allen, sondern ich muss eine Organisation führen, die funktioniert. Und wenn Personen in dieser Organisation sich nicht so verhalten, wie es gewünscht ist, und es sei mal egal jetzt, ob von mir gewünscht oder was weiß ich, oder ob das das Richtige ist, aber wenn wir nicht den Weg gehen des Prozesses, den wir aufgesetzt haben, ist es genauso, eine Organisation führen zu gucken, dass ich die wieder auf Spur kriege, sozusagen.
Lass uns mal gerne da nochmal abbiegen. Stichwort Organisation führen und die Leute im Zweifel wieder oder das Team in der Spur zu halten, wieder auf Spur zu bringen. Thema, was da ja oft irgendwann aufkommt, oft viel zu häufig, gerade bei irgendwie amerikanischen Companies, ist dann ja so Performance Improvement Pläne.
Yes.
Ziel nicht erreicht. Eigentlich bist du schon mit einem Bein draußen. Was ist dein Take zu Underperformance? Fangen wir mal damit an. Oder Low Performance?
Ist ein Stück weit so. Ich bin so ein Typ, der ist derart optimistisch, dass er sagt, wenn man hinreichend lange richtige Dinge tut, dann werden die Sachen schon umfallen. Deswegen kann es auch sein, dass ich mit ein halbes Jahr happy bin, obwohl er gerade nichts closed. Jetzt werden mich wieder 100 steinigen. Aber ich gehe dann in die Meetings, schaue mir das an, schaue, wie arbeitet denn diese Person und ist mir vielleicht da wirklich gerade am unglücklicheren Ende und beim anderen haben Inbounds gehittet. Ich sag mal so, wenn einer irgendwie auf 2 Tage ein Deal closed, wenn ein Sales-Sack normalerweise 3 Monate ist, dann ist es nicht notwendigerweise das blanke Können, sondern auch ein bisschen Glück. Genauso rum kannst du ja theoretisch Pech haben sozusagen. Und wenn ich so ein, was ich an PIPs, Performance Improvement Plans, nicht so gerne mag, ist, wenn sie einzig und allein dafür benutzt werden, jemanden rauszuschmeißen. Weil das ist ja so ein bisschen, wofür sie dann am Ende und das auch ein bisschen rübergeschwappt benutzt wurden. Möchte ich einen loswerden, suche ich eine Grundlage, vor der ich das tun kann, dann gebe ich ihm ein bisschen Ziel über dem Average des Teams, sage, du musst ja aufholen. Was ich aber eigentlich wirklich wollen würde, ist, dass sich diese Performance improved. Deswegen, wenn ich das mache, muss er erreichbar sein. Wenn er erreichbar ist und er wird nicht erreicht, dann ist es fair, sich zu trennen, weil dann hat es einfach nicht gepasst. Und dann ist eine Person vielleicht nicht schlechter oder dann ist eine Person vielleicht auch nicht nur nicht fleißig genug, sondern ist die Passung nicht okay. Vielleicht in dem Umfeld, vielleicht nicht mit mir, vielleicht überhaupt nicht im Vertrieb, das weiß ich nicht. Dann hat es dann nicht gepasst. Was ich nicht möchte, ist jemanden so unehrlichen Pip hinsetzen, der ihn eigentlich nur vor die Tür setzen soll. Dann setze ich die Person lieber vor die Tür, sage, es hat nicht gepasst und gebe denen einen Monat mehr Abfindung.
Fair. Über den muss ich, kurz nachdenken, ehrlicherweise. Der Punkt, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und ich glaube dann, ja. Außer Frage, dann müssen wir da nicht drüber reden. Ich glaube, was auch falsch gemacht wird, ist eben, dass so ein, egal ob das ein Pip ist oder auch eine Entlassung, einfach häufig viel zu unerwartet kommt. Dass einfach nicht klar genau. ist, im Vorhinein, in der Kommunikation, was ist jetzt eigentlich schiefgelaufen? Was ist eigentlich die Erwartungshaltung? Weil das ist ja vielleicht auch so ein Thema, das, du hast gerade eine Sache im Beisatz gesagt, die finde ich eigentlich mit das Wichtigste, auch für Leute, die das erste Mal vielleicht in Führung gehen. Wie strukturiere ich eigentlich meinen Tag und was sind meine Prioritäten? Was sind eigentlich die Dinge, die mir extrem wichtig sind? Und das ist eben genau das. Ich muss jeden Einzelnen in meinem Team besser machen, enablen und ich muss im Zweifel, du sagst immer so schön, dahin gehen, wo die Schmerzen sind. Aber ich muss mir die Zeit nehmen, eben in die Meetings zu gehen. Ich muss reinsgucken, hey, wird alles in einer hohen Qualität gemacht? Warum klappt das denn dort vielleicht nicht, was woanders klappt? Und eben nicht in 37 Management-Sings festhängen und eigentlich keine Zeit für mein Team haben. Mhm. Und nur dann kann ich eben auch danach hingehen und sagen, hey, im Coaching, im Feedback oder durch Feedback wirklich zu gucken, werden Dinge auch verbessert und umgesetzt und folgen dann die Ergebnisse. Ich bin ganz bei dir, wenn ich viel von dem mache, was richtig ist, komme ich in der Regel auch mit besseren Ergebnissen raus. Zumindest mal auf lange Sicht. Nur meistens, genau. Wenn du definiert hast, sagen wir mal so dieses What Good Looks Like und jemand dagegen in einer Checkliste oder wie auch immer accountable hältst oder guckst, machen wir alles davon. In der Regel machen wir ja nicht alles davon.
Checklisten, auch was mir wichtig ist, ist, dass die auch flexibel sind. Es braucht einer weniger Telefonate, um sich ein Meeting zu schießen. Jetzt hat eine Person eine höhere Winrate, jetzt hat eine Person eine höhere Deal-Size, weil sie irgendwie Zugang findet zu größeren Unternehmen und so weiter und so fort. Was ich nicht möchte, ist, dass sie alle die gleiche Checkliste haben. Der Art und Weise nach schon. Sie müssen diese Parameter erreichen, ein Ziel zu überspringen oder das wäre das gewünschte Verhalten. Jetzt kann da bei einem aber, machen wir mal irgendwas Blankes, da kann 100 Calls die Woche stehen und bei einem anderen nur 30, weil sich andere Parameter bedingen. Ich sage nicht, dass die alle irgendwie wie am Fließband das gleiche ackern müssen. Was ich möchte ist, dass sie alle in einem ähnlichen Umfang in ihrem Leistungsvermögen was zur Organisation beitragen, was vergleichbar ist. Und häufig hängt es nicht am Leistungsvermögen, sondern an der Leistungsbereitschaft. Und wenn die in Abrede zu stellen ist, dann ist halt was, wo ich sage, dann musst du es ja Kante behalten.
Ich finde das, was du gerade sagst, auch nochmal einen sehr, sehr wichtigen Punkt, dass dort individuelle Dinge stehen. Für mich sind es zwei Dinge. Das eine ist, wie sollte beispielsweise im Call-Coaching, was macht einen guten Call aus? Und ich glaube, die Checkliste ist in gewisser Weise standardisiert und für alle übertragbar definiert, was eigentlich die Erwartung ist, ne? Was ist idealerweise ein guter Cold Call. Natürlich ist der Outcome irgendwie wichtig, aber wenn ich ein Meeting habe, was am Ende nicht qualifiziert ist, müssen wir jetzt, also anderes Thema, müssen wir jetzt gerade nicht in die Tiefe gehen. Ich glaube, das andere, was du angesprochen hast, das gilt für jeden Einzelnen selber, wieder Stichwort Planung, auch die Frage, welche Anzahl, welche Aktivitäten brauche ich denn im Schnitt, einen Deal zu closen, wie viele Deals brauche ich am Ende, mit welcher Deal-Size, um mein Ziel zu erreichen. Und so kann ich mir diesen Plan machen an Aktivität, was ich jedes Jahr, jeden Monat, jeden Tag machen muss. Ich kann aber auch hingehen und sagen, hey, woran sollte ich jetzt eigentlich arbeiten? Weil wenn ich diese Conversion 10% erhöhe, hilft mir das vielleicht mehr, als wenn ich meine Winrate 2% erhöhe. Und kann so sehr gezielt entscheiden, mathematisch, weil ich mir aufmale, ich brauche 100 Cold Calls, daraus lege ich irgendwie 5 Meetings, aus 5 Meetings entstehen irgendwie 4 Demos, aus 4 Demos sind 2 Angebote, aus 2 Angeboten gewinne ich einen Kunde. I don't know. Mhm. Dann kann ich mathematisch hingehen und sagen, wo sollte ich denn jetzt am meisten Zeit verwenden, weil es am meisten Sinn hat. Oder Sinn ergibt für meine Performance, wenn du mir folgen kannst. Das sind für mich zwei ganz unterschiedliche Dinge.
Nee, ich finde auch. Und das ist genau eben der Punkt so. Weißt du, ich glaube, dass häufig irgendwie Dinge so ein bisschen am Menschen scheitern. Sei das jetzt am Manager, sei das an denjenigen, die von der Company die Ziele setzen, sei es an den Investoren, sei es an der Person. Am Ende des Tages, glaube ich, ist es eigentlich nur wichtig, dass du die Leitplanken setzt, die jeder versteht und die auch wirklich erreichbar sind. Häufig scheitert es daran, dass es nicht erreichbar ist. Das kommt dann häufig vom Manager oder von der Organisation oder durch Investorendruck oder Ähnliches. Je besser du wirst, das erreichbar zu machen, desto besser wirst du auch, okay, die Leute abzuholen, sie zu managen, sie zu führen. Weil wenn eine Latte so hoch hängt, dass man aufrecht unten durchgehen kann, dann werden sie nicht versuchen, da drüber zu springen. Und jetzt ist einfach die Frage, okay, wo hänge ich die hin? Und bin ich bereit, mir auch einzugestehen, dass ich sie mal runterhängen muss? Wir zum Beispiel haben jetzt bei Workflex, kann ich ganz klar erzählen, eine Schätzung abgegeben pro Position, wo sie ungefähr landen werden. Sagen wir mal, wir sagen zwischen 700.000 und 1 Million ARR für den AI. Einfach jetzt mal als Beispiel. Wir setzen das Ziel jetzt quartalsweise zu reagieren für die Firma, aber auch für den oder die AI. Wir werden nicht drunter gehen mehr, weil das sind historische Daten. Wir werden aber auch nicht drüber gehen, wenn sie krass overperformen am Ende des Jahres. Wir haben kein Jahresziel gesetzt, nur eine Jahresschätzung, damit ich diese Latte so hängen kann, dass sie erreichbar ist und dafür werde ich sie dann accountable behalten.
Ich finde auch da nochmal der kurze Punkt, das ist extrem wichtig, dass du natürlich Ziele sehr, sehr gut setzen kannst, basierend auf historischen Daten mit Learnings aus der Vergangenheit. Und das ist eben auch so ein Thema. Ich habe bei Sparks am Anfang gesagt, ich hatte natürlich ein Ziel, was wir uns initial gesetzt haben. Den Plan haben wir gemacht, da war ich noch nicht mal in der Company. Da sind extrem viele Parameter einfach komplett falsch gewesen, so nach gutem Gewissen aufgesetzt. Zu diesem Plan haben wir, weiß nicht, wie viel Prozent verfehlt. Am Ende haben wir trotzdem, glaube ich, ein gutes Jahr gehabt. Aber ich habe auch mich damals schon sehr schwer getan zu sagen, hey, ich setze jeder einzelnen Person dieses Ziel. Ich habe eher gesagt umgekehrt, weil ich nicht die historischen Daten eben nicht hatte und nicht sagen konnte, ist das realistisch? Ich habe eher jeder Person gesagt, was willst du verdienen? Okay, und was machen wir dafür, dass wir da hinkommen? Dass du quasi so den Best Guess hast. Nach einem Jahr kannst du hingehen und sagen, okay, hey, das sind jetzt wirklich die Sales Cycle, die wir in einem Jahr hatten. Das sind die Average Deal Sizes, die wir in einem Jahr hatten. Das würde bedeuten, wenn wir da und da hinkommen wollen, müssen wir das und das tun. Und dann kannst du auch diese Stellschrauben eben drehen, wie ich es gerade gesagt habe. Insofern finde ich das einen sehr wichtigen Punkt. Und ich glaube auch etwas, was oft falsch gemacht wird. Ich meine, wir hiren sowieso oft, ich glaube, als Gründer viel zu früh Sales-Leute. Aber dass eben eine Planung braucht auch belastbare Daten.
Absolut, absolut. Und damit steht am Feld auch, ob sie es, glaube ich, akzeptieren oder nicht.
100%. Und ich glaube, mir tut sich kein Gefallen zu sagen, hey, das sind eure Ziele. Wenn jemand fragt, warum, dann keine Antwort darauf zu haben. Sondern,
have fun, habe ich heute ausgedacht.
Drei im Sinn, kurz gewürfelt, Millionen, das klappt schon. Sehr gut. Ben, wir quatschen schon fast wieder 50 Minuten und sollten langsam zum Ende kommen. Gibt es irgendetwas, wenn du sagst, liebe Zuhörende, das möchte ich euch unbedingt noch mit auf den Weg geben?
Ich habe viel über mein Jahr nachgedacht, also so zwischen den Jahren. Manchmal tendiere ich, glaube ich, dazu, nicht genug zu reflektieren übers Jahr. Wenn ihr das jetzt hört, ist es schon Ende des Jahres oder beziehungsweise das neue Jahr und vielleicht habt ihr nicht irgendwie reflektiert. Aber hockt euch hin und kehrt ein bisschen von eurer eigenen Haustür. Was kann ich besser machen? Was kann ich anders machen? Was kann ich bewegen? Wo möchte ich vielleicht in diesem Jahr anders sein als nächstes Jahr? Schade nicht. Mache ich zu selten, mache ich jetzt gerade wieder und schade gar nicht, das zu tun und geht auch noch Anfang des Jahres.
Hundertprozentig ist für mich immer das Wichtigste eigentlich zwischen Januar, zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr, diese Woche zu haben und genau da reinzugehen. Bist du jemand, der sich dann gute Vorsätze setzt im neuen Jahr und egal ob jetzt persönlich oder beruflich?
Möglicherweise gar nicht. Nicht als Ding vom Vorsetzen. Dafür haben sie mir ein bisschen dann zu viel. Ich weiß, man macht Vision Boards und so weiter und das mag für Leute funktionieren und ich stelle es auch gar nicht irgendwie, möchte es nicht schlecht reden. Ich bin jemand, der sagt, okay, das sind die drei Themen und dann fange ich eigentlich schlagartig an damit. So. Also ich sage jetzt nicht irgendwie, okay, pass auf, das möchte ich dann bis dahin erreicht haben, sondern wenn ich sage, okay, ich möchte gesünder leben, dann mache ich das am Tag darauf.
Hau ich mir lieber noch die Packung Kippen heute rein und dann eben, morgen fange ich an.
Eben, noch ein Kilo Kauterback und ab dafür. Nee, aber genau. Alles genau das. Also ich fange relativ direkt damit an, um ehrlich zu sein.
Nein, 100% ist bei mir auch so. Ich bin nie der Typ gute Vorsätze, sondern wenn ich was ändern will, dann sofort. Wenn ich es weiß, warum soll ich noch irgendwie 5 Tage darauf warten und die Zeit mir dann irgendwie schön saftige Burger reinnageln, um den Start zu erschweren.
Okay.
Ja, auch die Empfehlung, die ich habe, immer die Zeit nehmen, zu reflektieren, zu planen, zu sagen, wo will ich eigentlich hin. Und gerade wenn es um Zielplanung geht und wie erreiche ich die, etwas, was für mich eigentlich der Gamechanger war die Überlegung, was möchte ich eigentlich verdienen und nicht, was muss ich eigentlich erreichen? Also wo möchte ich persönlich hin? Welche Fähigkeiten möchte ich lernen? Was möchte ich finanziell daraus haben? Dass es eben meine Ziele werden. Und das eben auch etwas runterzubrechen, was mich motiviert und nicht eben zu sagen, oh, ich renne dieser Karotte von 500.000, 1 Million, 2 Millionen hinterher, die man mir irgendwie als Ziel gesetzt hat. Dann wird es greifbarer und dann wird es auch, dann macht es auch mehr Spaß.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Ben, wo können die Zuhörenden mehr von dir bekommen?
Letztes Jahr konnte ich nur sagen, auf LinkedIn, also kommen wir natürlich immer, Ben Bauer. Hau hin und wieder mal ein paar Sales-Tipps raus per Video und Co. Aber du hast es ja angeteasert, ich habe mit dem Christopher Stützle jetzt auch einen eigenen Podcast. Der mag, glaube ich, nicht so sophisticated sein wie hier. Wir quatschen auch viel über Sales und unsere Sales-Leben dort. Heißt Beyond Quota, Your Smart Cut to Sales Success. Macht aber sehr viel Spaß und wenn ihr ein bisschen mehr hören wollt und auch mal lachen oder auch mal eine Fuck-Up-Story hören wollt, dann gerne reinhören.
Ich habe meinen Podcast selber noch nicht als sophisticated kategorisiert, sondern ich glaube, das ist so ein bisschen mein Vorsatz, eurem Vorbild ein paar mehr Gespräche zu führen und guten Austausch zu haben, guten Dialog zu haben und dann ich glaube, die Kombination macht es am Ende aus fachlich wertvollen Inhalten, aber einfach persönlichen Gesprächen. Nice. Ben, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, lieber Ben, auf jedes weitere Gespräch, was im neuen Jahr bestimmt folgen wird und vor allem persönliche Begegnungen. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche mit dabei seid und wünsche euch natürlich einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Freue mich, dass ihr zugehört habt. Bis dahin.
Vielen Dank. War mir eine Freude. Ciao.
Tschüss.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören, das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, in der Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderem Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.